Gehört denn die Friedenspreisverleihung in der Frankfurter Paulskirche zu einer Ihrer kostbarsten Erinnerungen oder machen Sie sich nichts aus Preisen?
Also das ist sicher vielleicht wirklich einer der großen Höhepunkte meines Lebens. Und das Schöne war auch der Ausnahmecharakter, dass es in diesem Fall diese Ehrung einem akademischen Paar zukam. Denn das gibt es ja wirklich selten.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Franziska Eder trifft
Aleida Aßmann, schafft Erinnerungsräume.
Frau Aßmann, herzlich willkommen in 1:1 der Talk und vielen Dank für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen für diese Möglichkeit des Gesprächs.
Sie haben gerade schon angesprochen, Sie haben diesen Friedenspreis als Paar bekommen. Wir werden in dieser Stunde reden über Ihre bahnbrechende Forschung, über Ihre Arbeit als Paar. Und Sie und auch Ihr Mann sagen, ein offener und ehrlicher Umgang mit der Vergangenheit ist eine grundlegende Bedingung für ein friedliches Miteinander. Ich weiß, es ist eine große Frage zu Beginn, aber wo stehen wir da inzwischen bei diesem offenen und ehrlichen Umgang?
Ja, diesen offenen und ehrlichen Umgang durchzusetzen, war schon immer Schwerarbeit, würde ich sagen. Erinnerung bringt sehr viel Arbeit mit sich. Das heißt, man muss vieles umstellen, man muss umdenken, man muss umfühlen. Es ist eigentlich eine pädagogische Aufgabe. Es geht um Bildung. Die ganze Gesellschaft muss daran teilnehmen. Und von daher war das noch immer nicht leicht. Und wenn es auch jetzt wieder Schwierigkeiten gibt, zeigt es und beweist das nur, dass wir mit dieser Arbeit nie fertig sind, dass wir immer weiterbilden müssen. Und dabei müssen wir eben auch immer die jüngeren Generationen mit einbeziehen, die aufwachsen in einer Gesellschaft, die sich schnell verändert. Also auch diese Perspektive ist immer eine langfristige und es geht immer darum, möglichst viele in der Gesellschaft dafür mitzunehmen.
Sie klingen ganz optimistisch, auch wenn Sie gerade einen Halbsatz sagten von, wenn es da gerade Schwierigkeiten gibt. Meinen Sie da die Menschen, die sich der AfD gerade zuwenden, die einen Schuldkult uns in Deutschland vorwerfen? Oder wen haben Sie da im Blick, wenn Sie von Schwierigkeiten sprechen?
Mit den Schwierigkeiten meine ich tatsächlich, dass dieses Projekt der Erinnerungskultur inzwischen politisch sehr stark auch angefeindet wird. Und dass damit genau die Grundhaltungen wieder zurückkehren, und die sind nicht neu, die eigentlich für 4 Jahrzehnte Schweigen nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Holocaust geführt haben. Ich bin ja in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der es diese Dinge alle nicht gab. Wir hatten eine Phase, würde ich mal sagen, des Einfrierens der Erinnerungen. Darüber wurde nicht gesprochen. Wir sprechen auch vom langen Schweigen. Und es gehört eben zu meiner biografischen Schlüsselerfahrung, dass dieses Schweigen, in dem ich selbst aufgewachsen bin, irgendwann gebrochen wurde. Und nicht auf Befehl eines Politikers oder einer neuen Partei, die sich dafür engagierte, sondern weil dieses Schweigen selber rissig wurde. Und aus der Gesellschaft heraus, überall in den Städten und in den Gemeinden, Initiativen entstanden, um dieses Schweigen zu brechen.
Frau Aßmann, können Sie das zeitlich verorten, wann das in etwa war, in welchen Jahren Sie gemerkt haben, da kriegt dieses Schweigen Risse?
Ja, das ist sehr leicht, das zu verorten, denn inzwischen gucke ich ja fast auf 80 Jahre Geschichte zurück. Und die ganze Entwicklung der Bundesrepublik West ist innerhalb dieser biografischen Spanne von mir. Ich bin ja kurz davor geboren und sozusagen ein Friedenskind gewesen, die anders als meine Geschwister, die im Krieg noch geboren wurden, nicht mehr vom Hunger und anderen Dingen gezeichnet war. Ich bin sozusagen kriegsschadenfrei aufgewachsen. Und in dieser langen Spanne teilt sich eigentlich der Rückblick in zwei Abschnitte. Und das eine sind 4 Jahrzehnte Schweigen und dann würde ich sagen weitere 4 Jahrzehnte Arbeit an dem Aufbau eines neuen Modells, nämlich Erinnerungskultur.
Und in diesem neuen Modell oder in der neuen Zeit, die dann stattfindet, die hat uns geschenkt ein Vertrauen in eine regelbasierte Ordnung. Wenn Sie jetzt mal in diese Woche in die Nachrichten schauen, der Krieg in Iran, die politische Situation in den USA, wie verdauen Sie das? Wie verstoffwechseln Sie das? Wie nehmen Sie das auf?
Völlig richtig. Diese ersten 4 Jahrzehnte sind gezeichnet durch das, was ich das Geschenk an die deutsche Gesellschaft nenne. Man kann es auch so ausdrücken, der Krieg wurde geführt, dieser Zweite Weltkrieg, um Deutschland zu verändern. Das heißt, 4 alliierte Armeen mussten sich zusammentun, um Deutschland von sich selbst zu befreien. Ja, wir sprechen von Befreiung inzwischen seit 85, Weizsäcker Rede, aber Deutschland musste ja von sich selbst befreit werden. Und da haben sehr viele mitgearbeitet und alle die, die mitgearbeitet haben, das waren nicht nur die Amerikaner, es waren auch die Europäer, die haben Deutschland eingebunden in dieses große Projekt der Rezivilisierung, also wieder in eine zivile Nation zurückverwandeln. Das war das Projekt. Und ich war sozusagen Nutznießerin dieser Entwicklung, konnte in dieser Phase der Geschichte aufwachsen, in der eben diese Friedensordnung weltweit sozusagen etabliert wurde und das die Grundregeln des gemeinsamen und gegenseitigen Umgangs waren. Und deswegen, weil ich eben auch die Erbin dieser Entwicklung bin, kann ich sie auch nicht mit einem Federstreich wieder rückgängig machen oder auslöschen, sondern ich würde sagen, das ist nach wie vor etwas, was wir uns nicht nehmen lassen dürfen. Mhm. Dafür müssen wir kämpfen, dass die erhalten bleibt, denn das war der Impuls, dass sich Politik an gewissen Grundrechten und Grundwerten vor allem auch messen lassen muss.
Aber Frau Aßmann, ich wollte ganz kurz noch einmal einschieben, weil Sie an diesem Punkt sind, der ja interessant ist. Wir wollen das alle, viele wollen das alle. Und wir erleben eine ehemalige deutsche Außenministerin, die jetzt bei der UN ist, Annalena Baerbock, die immer wieder das Völkerrecht anmahnt, was recht hilflos wirkt. Und dann erleben wir einen Bundeskanzler, Friedrich Merz, der in dieser Woche sagt, in Iran sind wir mit diesem Völkerrecht nicht weitergekommen und jetzt geht's halt so los. Also diese Hilflosigkeit im Moment, die viele Menschen spüren, die verspüren Sie gar nicht?
Ich verspüre die, ich höre sie und ich merke auch, dass wir durch die permanente Wiederholung genau dieser Reden eine ganz tiefe Verunsicherung alle erfahren. Aber wir brauchen etwas, um dagegen zu halten. Mhm. Und was ich dagegen setze, ist, dass ich mich eben gerade nicht irre machen lasse an der Zukunft, sondern sage, das ist nicht das gesamte Bild, was uns vermittelt wird. Wir müssen in andere Richtungen schauen und feststellen, dass es eine andere Geschichte gibt, in der wir agieren können, in der wir auch eine Aufgabe haben, in der wir einen Platz haben. Also die Apathie oder die Verzweiflung führt uns hier nicht weiter, sondern um sich zu schauen und anzupacken und genau diese Werte umzusetzen, dort, wo wir leben. Also mein Gegenentwurf ist hier vor Ort, wo wir sind, das Gegenteil praktizieren, nämlich, ich würde es mal nennen, den Gemeinsinn und zu zeigen, dass die Möglichkeiten des Zusammenlebens, und zwar des friedlichen Zusammenlebens und des einander Näherkommens, einander Anerkennens, überhaupt nicht erschöpft sind und wir an diesem Projekt weiterarbeiten müssen.
Und wir werden gleich über den Gemeinsinn sprechen. Dieser Gemeinsinn ist auch Inhalt eines Buches, das letzte Buch, das Sie zusammen mit Ihrem Ehemann Jan Aßmann geschrieben haben. Und Frau Aßmann, ich hoffe, Sie sind einverstanden, aber ich habe die Beatles an den Anfang dieser Sendung gesetzt, weil ich irgendwo gelesen habe, Ihr Mann habe sich während eines Beatles-Songs in Sie verliebt. Stimmt das so?
Nicht schlecht, ja. Kann gut sein, ja.
Dann spielen wir für Sie die Beatles und All My Loving.
Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you. I'll
I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2.
Aleida Aßmann, Friedenspreisträgerin.
Und Aleida Aßmann hat zusammen mit ihrem Mann das Buch geschrieben, Gemeinsinn, der sechste soziale Sinn. Frau Aßmann, da sind wir bei einer Zukunftsperspektive, bei einem Raum, in dem wir agieren können, bei einer Selbstwirksamkeit, bei einer demokratischen. Das meinten Sie vorher, oder?
Ich würde gern noch kurz die Musik kommentieren, die Sie so nett für mich ausgesucht haben. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie können das nicht ahnen, wie sehr Sie da ins Schwarze treffen. Zunächst mal sind die Beatles der Soundtrack meiner Jugend. Und ich habe ja auch ein Jahr in USA in einer Schule verbracht. Das war 63. Und ich glaube, es war im November. Da sind die Beatles nach USA gekommen zum ersten Mal. Die habe ich natürlich nicht erlebt, aber im Fernsehen sind sie aufgetreten. Und sie waren mir da schon recht nah. Und dann auch gerade dieses Lied, All My Loving, I Will Send to You. Das ist ja die Korrespondenz in Briefen. Und auch das trifft exakt mein Leben. Denn 66 war ich mit der Schule fertig, 67 bereits verlobt. Und da musste dann mein Verlobter sich für ein Jahr verabschieden, weil er nach Ägypten musste. Mhm. Und eine Stipendiatenreise machte. Also Briefe tatsächlich, Briefe schreiben, das hat unsere Beziehung sehr, sehr stark geprägt. Und deswegen hätte der Song wirklich nicht treffender sein können.
Frau Aßmann, das freut mich, dass Sie sich so freuen. Und über Ihre Arbeit, über Ihre Liebe werden wir auch noch sprechen in dieser Sendung. Jetzt nochmal in die Mühen der Ebenen ganz kurz, weil Sie vorher meinten, wir brauchen eine Perspektive, einen Raum, in dem wir uns demokratisch verhalten, selbstwirksam sein können. Das waren jetzt nicht Ihre Worte, das waren meine. Inwiefern spielt der Gemeinsinn da eine Rolle, über den Sie geschrieben haben, gemeinsam mit Ihrem Mann? Das Buch heißt Gemeinsinn, der sechste soziale Sinn.
Ja, dieses Buch heißt Gemeinsinn und mit Sinn meinen wir auch was sehr Konkretes, nämlich nicht nur, dass es Sinn macht, etwas gemeinsam zu tun, sondern dass wir so einen Sinn haben. Und wir haben ja 5 Sinne und das sind die Nahsinne und die Fernsinne und wir haben nach Aristoteles auch noch diesen 6. Sinn, der diese ganzen Sinne miteinander verbindet zu einer gemeinsamen Wahrnehmung. Und mit dieser gemeinsamen Wahrnehmung, die geschärft ist durch die Sinne, verbinden wir uns auch mit anderen Menschen. Das heißt, wir teilen Perspektiven, wir können uns austauschen und daraus kommt auch der Begriff des Common Sense, des gesunden Menschenverstandes. Das ist das, was wir mit anderen teilen. Deswegen der 6. Komma, der soziale Sinn. Und da hatten wir nun das ganz stark den Eindruck, dass der bei uns unterentwickelt ist. Wir haben ihn alle, das wissen wir, und zwar neuerdings auch durch die Empathieforschung. Darüber können wir ja vielleicht später noch sprechen. Also das sind auch Forschungsergebnisse der Neurowissenschaften, die nachweisen, dass Menschen tatsächlich empathisch sind oder sein können, wenn es ihre Umwelt ihnen nicht wieder abtrainiert. Also es muss gefördert, es muss ausgebildet werden. Und dieser 6. Sinn ist eben ein Programm des Gemeinsinns, das in unserer Kultur, wie wir fanden, bisher etwas zu kurz kam, weil das Individuum, das freistehende, autarke Individuum zu stark isoliert war in der Geschichte und die Möglichkeiten und die Notwendigkeit, es einzubinden über die Mitmenschen in eine Gruppe von Menschen, die sich gegenseitig brauchen, aufeinander angewiesen sind, diese Tradition ist zu kurz gekommen.
Aber Frau Aßmann, in Deutschland sind 29 Millionen Menschen ehrenamtlich engagiert. Das ist doch eigentlich eine ungeheure hoffnungsvolle Zahl, oder wo meinen Sie, verkümmert unser Gemeinsinn?
Sie haben völlig recht. Wir sprechen hier über zwei Dinge. Auf der einen Seite sprach ich gerade über die Tradition etwa der Philosophie. Ja, ich sprach über die Wissenschaft, über die Fokussierung, den Diskurs. Und der ist sehr stark auf das Ego, auf das Ich und auf die, natürlich auch die Rechte dieses Ichs ausgerichtet. Und diese Rechte, die wollen wir auch nicht aufgeben. Im Gegenteil, dieses Ich muss geschützt und in seinen freien Rechten, die es ja in der Geschichte erworben hat, unbedingt bestätigt werden. Das geben wir nicht auf, aber wir sagen, verkümmert ist dieser Diskurs über die Einbindung der Menschen. Und damit meine ich die Praxis. Und da sind Sie tatsächlich mit den Vereinen genau am richtigen Punkt. Denn Vereine funktionieren ja nur in einer Welt der Nähebeziehung, der Begegnung. Man tritt ein und man lernt andere Menschen kennen, um mit ihnen etwas anzupacken und gemeinsam zu entwickeln. Und diese gemeinsame Arbeit ist tatsächlich in allen Bereichen und Bezirken der Gesellschaft aktiv. Und ich selbst gehöre auch inzwischen zu so einem Verein, nicht nur dem kleinen Mini-Stadtteilverein, in dem ich lebe. Es gibt auch die Omas gegen rechts. Es gibt viele, viele immer wieder neue Entwicklungen auf dieser Ebene. Und die Tatsache, dass so viele Menschen da zusammenkommen, ist wichtig, dass man es überhaupt erwähnt. In der Regel ist davon auf dieser Diskursebene, über die ich eben sprach, nicht die Rede. Die Welt zerfällt sozusagen in die Empirie, die wir täglich leben. Und da sind die Vereine aktiv und dann gibt es die Diskurse. Und mein Anliegen ist es immer schon gewesen, die Welt der Diskurse und die Welt der Empirie näher aneinander anzubinden.
Wie machen Sie das?
Ja, indem ich meine Umwelt versuche genau zu beobachten, also mitzuerleben, teilzuhaben, mich zu engagieren, aber eben auch immer mit diesem beobachtenden Blick, um zu lernen, was gerade passiert und um das auch wieder zurück einzuspeisen in das, was man einen Diskurs nennt. Das heißt, seit meiner Emeritierung eigentlich, seit ich nicht mehr an der Universität verpflichtet bin, bestimmte Aufgaben und zu erfüllen, habe ich die Freiheit gewonnen, mich in der Gesellschaft umzusehen. Und seitdem ist die eigentlich mein täglicher Studiengegenstand. Und ich beobachte und ich mache mir darüber Gedanken. Das heißt, mein Forschungsfeld hat sich verlagert. Und ich bin total engagiert und interessiert an dem, wie sich unsere Gesellschaft gerade verändert und woher sie kommt.
Aber Frau Aßmann, wer wirft uns jetzt die Knüppel zwischen die Beine, wenn wir uns bemühen, empathische Individuen zu sein?
Ja, die Knüppel kommen durch, jetzt kommt das Stichwort der Polarisierung. Und wir reden hier genauer gesagt über Gefühle in der Politik. Dass die Gefühle in der Politik, das ist mir eben auch aufgefallen, so stark geworden sind, ist auch etwas Neues. Früher hat man sich eher um bestimmte Richtungen des politischen Programms gekümmert, mit denen man sich dann unterschieden hat. Im Spektrum der Parteien inzwischen ist das Gefühl in den Mittelpunkt getreten. Wir können spekulieren, woran das liegt. Das hat sicher auch etwas mit der Digitalisierung zu tun. Wir leben in einer Welt, in der die meisten Botschaften uns erreichen in einer sehr abstrakten Form, aber in der Form sozusagen eines ständigen Hagels oder Gewitters, was auf uns eindringt. Wir haben Aufmerksamkeitsprobleme. Wir sind überlastet praktisch mit dem, was auf uns einschießt, denn das ist das Modell der Werbung. Die Werbung hört nicht auf. Sie kennt keine Pausen. Das hat auch mit dem Kapitalismus etwas zu tun. Die Form, in der Kommunikation zirkuliert. Wir sind immer unter Beschuss. Also im Internet zum Beispiel gibt es keine Pause. Man kann, wenn etwas zu Ende ist, kommt sofort das nächste dran. Und das ist ein großes Problem, um das überhaupt zu verarbeiten. Und Formen darauf zu reagieren, ist dann das Ausleben oder Steigern von Emotionen. Und da kommt vor allem immer eine Emotion ganz nach vorne, also das Verarbeiten von Schrecklichem und das Bedrohungsbewusstsein. In unserem neuronalen System ist da eben auch eine Bereitschaft dafür.
Da sind wir noch ganz Steinzeitmenschen, gell?
Ja, das genau in den Mittelpunkt zu stellen, bedroht. Wenn wir bedroht werden, dann springt alles an. Und dann reagieren wir eben mit diesen ganz schnellen Reaktionen. Und diese schnellen Wege, das sind die der Gefühle und nicht die der Reflexion und des Nachdenkens und das langsame Prozessieren.
Und dann sind wir, Frau Aßmann, eigentlich in einer paradoxen Situation, denn genau Emotionen und Gefühle führen über diesen Umweg dazu, dass wir weniger empathisch miteinander umgehen. Wir machen eine kurze Pause in Bayern 2, 1 zu 1, der Talk, und zwar mit Dota. Frau Aßmann, das wird Ihnen musikalisch vielleicht nicht ganz so nahe liegen wie die Beatles, aber der Songtitel dürfte Ihnen gefallen, denn es ist etwas, was Ihr Leben geprägt hat. Ein gutes Buch.
Alt, alt, vieles lässt mich jetzt kalt, kalt, kalt. Bleib mir mit deinem Hype einfach vom Leib, dafür bin ich zu alt. Okay, ich schau's mir an, weil ich nicht anders kann. Wieder muss man was installieren, was ist denn mit Viren, die ich mir einfangen kann? Das ist ja gar nicht mal so geil, warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Was rein? Wie schwer kann es sein? Ich misch da jetzt mit, ich lande einen Hit, mir fällt bloß noch nichts ein. Vielleicht was mit Kochen oder mit Beat, vielleicht lieber doch ein neues Lied, vielleicht was mit Tanz, das wär nicht ganz mein Spezialgebiet. Vielleicht was mit Make-up und Frisur, vielleicht was mit Haustieren und Dressur. Ich guck nur erstmal kurz, was es schon alles so gibt. Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen.
Auf Bayern 2. Franziska Eder im Gespräch mit
Aleida Aßmann. Ägyptologie als Lebensentscheidung.
Vor allem, Frau Aßmann, auch als Lebensentscheidung Ihres Mannes, der ein sehr berühmter Ägyptologe war. Dieser Bezug zur Ägyptologie, inwiefern hat es Ihre Erforschung der Erinnerungskultur geprägt? Also zum Beispiel dieser Totenkult, den die Ägypter hatten. Hat Sie das als Forscherin in irgendeiner Weise beeinflusst?
Eine wunderbare Frage, die ich auch gleich beantworte. Ich muss erstmal nochmal danken für Dota, die Kleingeldprinzessin, die ich auch in Berlin gehört habe. Eine wunderbare Wahl. Vielen Dank.
Ach, jetzt habe ich Ihnen gesagt übers Mikrofon, dass Sie Dota bestimmt nicht kennen durch die Blume, und Sie sagen mir, Sie haben sie schon gehört.
Ja, und bin begeistert.
Das ist wunderbar.
Ja, aber jetzt zurück nach Ägypten. Das ist natürlich das große Lebensthema von uns beiden und insofern von uns beiden, als ich ja am Anfang meines Studiums stand und auch mal die Wahl meiner Studienfächer beeinflusst war durch unsere Beziehung. Und ich deshalb Anglistik, das waren meine Fächer, und eben auch das Fach meines zukünftigen Mannes, nämlich die Ägyptologie, angefangen habe zu studieren. Und das hat sich auch durchaus gelohnt und ausgezahlt, weil wir dann auch gemeinsam in Ägypten graben konnten und viele Kampagnen gemacht haben. Und bis dann die Kinder kamen und das verhinderten, weil ich dann nicht mehr reisen konnte. Aber dieses Interesse an der Ägyptologie hat mich natürlich auch begleitet und in meiner sozusagen Form der Mitarbeit auch mitgeprägt. Und jetzt Ihre Frage, ob das eben vielleicht auch etwas mit unserem Gedächtnisthema zu tun hat. Dazu kann ich nur sagen, es gibt diese zwei Impulse. Auf der einen Seite den ich eingangs erwähnt habe, dass das Schweigen brechen, also die Erfahrung aus einer Vergessensgesellschaft herauszuwachsen und mitzuerleben, wie sich langsam sozusagen die ersten Formen des Erinnerns an die Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust wieder entwickelten. Das war der eine ganz wichtige Impuls, aber der andere war natürlich auch die Faszination gegenüber einer Gesellschaft, die sich in einer Weise investiert hat in die Ewigkeit, dass sie die Spuren ihrer Kultur bis heute lesbar gehalten hat, gewissermaßen, und tatsächlich eine Perspektive des Überlebens des Todes geschaffen hat. Sie konnten den Tod überwinden, indem sie ihr Leben für die Nachwelt so präparierte, dass es dauerte, dieses Überdauern. Und das ist natürlich ein riesiger Impuls, der die ganze Kultur dort geprägt hat und ja auch zu einem riesigen Erfolg geführt hat. Wenn man daran denkt, dass das große ägyptische Museum jetzt in Kairo sozusagen das ganze Projekt jetzt richtig geerntet hat. Ja, bisher waren es ja die vielen ausländischen Institute, die die Ägyptologie betrieben haben. Aber jetzt ist auch in Ägypten selbst die Rezeption dieser Nachwelt Altägyptens tatsächlich in der Gegenwart angekommen.
Was verbirgt sich hinter TT410, Frau Aßmann, wenn wir schon bei den alten Ägyptern sind? Das war ja ein Projekt gemeinsam mit Ihrem Mann. Ich kenne nur dieses Stichwort.
TT410 steht für Theban Tombs, thebanische Gräber. Thebanische Gräber ist eine Publikation, die wird niemand hier kennen. Die ist entstanden durch zwei britische Damen. Die sind Anfang des Jahrhunderts nach Oberägypten gereist. Zwei Frauen, dem muss man nochmal ein Denkmal setzen. Porter Moss hießen sie. Miss Porter and Miss Moss. Und die sind in Oberägypten von einer Höhle durch die andere gekrabbelt und haben registriert, um festzustellen, wie viele Gräber gibt es eigentlich im Westen des Nils vor dem Wüstengebirge auf der Höhe von Luxor. Wie viele Gräber sind da eigentlich? Und sie haben sie alle identifiziert mit Namen und dann eben auch mit Nummern. Die haben ihnen Nummern gegeben. Und die Publikation war nichts anderes als das Telefonbuch gewissermaßen dieser Oberägypter. Nekropole, dieses Riesenfriedhofs. Und wer immer dort arbeitet, steigt in dieses Zahlensystem ein. Und wir kamen ziemlich am Schluss, also die fängt dann mit 1 und so weiter an, aber wir kamen erst bei 410 dazu, indem wir in einem Grab, was eine sehr viel kleinere Nummer hat, was es schon gab, noch einen weiteren Annex entdeckt haben, nämlich die Tempelsängerin Mutirdis. Und deren spätere, aus der Saitenzeit, Grabanlage haben wir ausgegraben und veröffentlicht. Und da das nun eine Arbeit war, die uns extrem verbunden hat, haben wir sie zu Nummernschiffe unseres Autos gemacht, sodass wir Konstanz, TT, thebanische Gräber, und dann 410 ist gleich Mutirdis. Das ist natürlich absolut esoterisch, aber jetzt habe ich es mal gelöst, das Rätsel.
Liebes Ehepaar Aßmann, und ich spreche Ihren Mann, wo immer er gerade sein möge, mit an. Wenn wir jetzt kapiert haben, wie Sie beide ticken und wie zauberhaft Sie sind, in 30 Sekunden von ägyptischen Gräbern zu einem Konstanzer Autokennzeichen zu kommen, ich bin mir sicher, Sie haben gerade viele Fans. Und das bringt mich zur nächsten Frage. noch einmal zum Friedenspreis, den Sie bekommen haben als Paar. Da wurde gesagt oder geschrieben, Sie seien spannungsvoll und komplementär. Inwiefern? Traf da Klassik auf Pop und Pop auf Klassik in Ihnen als Paar oder wie waren Sie gestrickt?
Das haben Sie schon ganz genau richtig charakterisiert. Pop traf auf Klassik. Also die Beatles, würde ich mal sagen, auf Händel zum Beispiel. Ja?
Händel
also
war Ihr Mann.
Ja, absolut. Die Händel-Festspiele, wo immer sie waren, da musste er hin. Natürlich war Mozart sein Lebensthema und wer würde da nicht mitschwingen. Aber es war ganz klar, dass diese Paarbeziehung funktionierte nicht, indem sich der eine möglichst dem anderen angleicht, sondern indem man möglichst viel profitierte von dem, was der andere machte, aber seinen eigenen Garten pflegte gewissermaßen. Und diese Möglichkeit, von dem einen Extrem immer zum anderen rüber zu gehen und teilzuhaben und Interesse und vor allem dann auch Gesprächsstoff zu haben, der ging uns natürlich nie aus, weil über diese Spanne hinweg war so viel zu besprechen. Also diese Beziehung, die auf Komplementarität, das ist vollkommen genau, exakt beschrieben, aber eben auch eben sehr viel Empathie für die Themen des anderen und natürlich auch dann der Dialog, der sich daraus entwickelt. Jeder hat einen anderen Stil. Ich bin sehr viel mehr auf, sagen wir mal, bisschen mehr auf Gegensätze und Polemik und so ausgerichtet und er ist ein bisschen verträglicher und mehr das sowohl als auch oder eben das Gemeinsame hervorhebend. Also alle diese Unterschiede sind eigentlich bereichernd für eine solche spannungsreiche Dialogsituation, wie wir sie erleben durften.
Frau Aßmann, Sie haben gerade im Präsens von Ihrem Mann gesprochen. Er ist ein bisschen verträglicher, sagten Sie. Da merkt man, dass er noch da ist. Ich glaube, im Februar jährte sich der Todestag Ihres Mannes zum zweiten Mal. Was vermissen Sie an ihm, außer seiner bezaubernden Vorlesestimme, über die Sie öffentlich mal gesprochen haben? Wann geht er Ihnen ab?
Ja, also ich würde sagen, diese Anwesenheit, die mir da unterlaufen ist, die ist einfach gefühlt insofern, als ich ihn als sozusagen introjiziert oder eben anwesend in meinem Empfinden und Denken immer auch mitsprechend weiter erlebe. Und von daher die Entfernung jetzt gar nicht so weit ist.
Sagt Aleida Aßmann, mit der wir heute sprechen. Sie ist die Trägerin des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, hat außerdem auch noch, Frau Aßmann, ein Bundesverdienstkreuz erster Klasse und die ganzen Preise, die Sie bekommen haben, kann ich gar nicht aufzählen. Wir freuen uns, dass Sie heute Zeit haben bei 1:1 der Talk auf Bayern 2, spielen jetzt Leslie Gore und steigen dann ein bisschen in Ihre frühe Biografie ein. Anglistin und Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, heute zu Gast in Bayern 2, 1:1 der Talk. Bei ihrer Professur in Konstanz waren wir noch gar nicht, da kommen wir aber hin. Aber wir beginnen mal ganz früh. Sie sind 1947 geboren und sagen, ohne Kriegsschaden aufgewachsen.
Ja, und nochmal sage ich Dank für das Lied, denn Sie haben lauter Hits, die bei mir ganz viel Resonanz erzeugen, angerührt. Und dafür erstmal herzlichen Dank, denn ich bin jetzt in der aktuellen Popmusik nicht so bewandert, aber Sie haben in die richtige Schublade gegriffen.
Sie müssen mehr Bayern 2 hören, Frau Aßmann, dann kommt das immer für Sie.
Ja, also wie bin ich aufgewachsen? Kriegsschadenfrei. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen und je älter man wird, in der Tat, desto näher kommt einem eigentlich diese frühere Jugend. Sie kommt einem nah, nicht nur mit den Anekdoten, die über einen selbst überliefert werden. Also wenn ich mir anhöre, was man über mich erzählt, dann erfahre ich zum Beispiel, dass ich damals vielleicht so mit 2 Jahren, 3 Jahren am großen Familientisch, große Familie, 5 Geschwister, 2 Eltern, dann immer sehr viele Menschen am Tisch, immer das Problem hatte, Aufmerksamkeit zu gewinnen und irgendwie zu Gehör zu kommen. Jeder hatte was zu erzählen. Es war alles immer sehr spannend. Was konnte ich aus dem Kindergarten erzählen? Und da habe ich mich dann beholfen, indem ich mir Fantasien ausgedacht habe. Ich habe mir eine Fantasiefamilie zugelegt mit einem Mann und einer Tochter, über die ich ständig klagen musste.
Ja, damit Sie mitreden konnten.
Damit ich etwas zu erzählen hatte, aha, ja. Also in dieser Weise habe ich mich dann eingemischt. Also ich musste erst mal ein bisschen für einen Platz in dieser großen Familie sorgen. Je länger aber diese Zeit vorbei ist, desto mehr merkt man, wie viel man ihr verdankt. Und das richtet sich dann auch ganz stark an die Eltern. Und was ich denen verdanke, ist eigentlich, dass sie ein Modell von Ehe mir vorgelebt haben, das ich eigentlich in gewisser Weise kopiert habe. Und das in
muss
einer
man sagen,
Zeit,
Eltern beide Theologen, Mutter auch studiert, war auch nicht selbstverständlich, wahrscheinlich für diese Jahrgänge und 5 Kinder.
Die war studiert und sogar promoviert in Berlin und war auch Pastorin an der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, ein Job, den sie aufgab, um zu heiraten, weil man damals den Frauen noch nicht erlaubte, zu heiraten, während sie einen Beruf hatten. Also wir sind in die 50er und 60er Jahre gekommen. Das war eine Zeit, was geschlechterspezifisch insofern desaströs war, weil die extrem auseinander dividiert worden. Das Frauen- und das Männerbild waren total auf Kontrast ausgerichtet. Und in meinem Elternhaus war es eben so, dass es eigentlich 2 Kollegen waren, die sich da getroffen haben und die ihr trotz der Einschränkungen der Zeit, die es damals gab, für die beiden Lebenswege, die dann extrem auseinandergingen, aber doch mir in dem Familienraum gezeigt haben, dass so ein Gelehrtengespräch weitergehen kann und dass die Würdigung des anderen ein großer Wert ist. Und insofern gab es auch keine Geschlechterdiskriminierung oder irgendwas in dieser Familie. Das war tatsächlich für mich ein sehr großer Rückhalt.
Also ein Vorbild, durchaus die Eltern, die Liebe der Eltern, die Arbeit der Eltern. Aber es gab auch in Ihrem Leben eine Zeit, wo Sie, glaube ich, ein bisschen drunter gelitten haben, dass Sie doch auch isoliert waren. Also Sie wurden 1992 berufen als Professorin für Anglistik und allgemeine Literaturwissenschaft in Konstanz. Und davor gab es eine Zeit, die war geprägt von den Kindern. Und da kamen Sie sich manchmal ein bisschen wie auf einer einsamen Insel vor, oder?
Ja, das war eine Zeit, die nicht anders zu leben war als in einer gewissen Isolation. Das heißt Isolation, das Gegenteil. Ich war ja umgeben von all den Kindern. Wir hatten in relativ kurzem Zeitraum 5 Kinder.
Das ist das Paradox der Frauen, Frau Aßmann. Das können nur Frauen nachvollziehen, dass man nicht alleine ist und trotzdem isoliert.
Ja, und die Isolation entstand einfach dadurch, dass ich dann nicht mehr mit nach Ägypten konnte oder auch nicht nach USA und so weiter. Ich blieb halt zu Hause. Und diese Grundsituation hat mir aber gezeigt, dass ich, also schließlich habe ich ja in dieser Zeit auch das, was man eine Habilschrift, was dann mal eine Habilschrift wurde, geschrieben, dass man in dieser Zeit hat es mich auch getrieben, weiterzuarbeiten. Also ich habe nicht aufgehört. Nur ich habe sehr bald gemerkt, dass man nicht wissenschaftlich tätig sein kann in der Isolation. Warum nicht? Man braucht nicht nur die Anregungen. Ich konnte ab und zu mal in einen Vortrag gehen, das ging schon. Aber man braucht vor allem das Gegenüber, was einen kritisiert. Es braucht die anderen, vor denen man sich sozusagen ausweist und etwas produziert, die einem dann aber eine Rückmeldung geben und auch Widerspruch geben. Und ohne diese Kritik ist man isoliert. Und da gab es nun einen sehr großen Glücksfall, dass ich mit einem Schlag sozusagen die ganze Generation meines Alters kennenlernen konnte bei zwei Kolloquien in Dubrovnik, die Hans-Ulrich Gumbrecht organisiert hat.
Der jetzt in den USA lehrt, glaube ich, und immer noch dort ist.
Mhm. Und Ludwig Pfeiffer, sein Kollege. Diese beiden haben diese Kolloquien organisiert und natürlich war mein Mann dabei. Und als er zurückkam und mir erzählte, sagte ich, hier stimmt was nicht. Du gehst auf dieses Kolloquium, es sind doch aber alles meine Fächer, die da reden und gar nicht dein Fach.
Das klingt nach einem Ehekrach, nach dem ersten.
Ja, das war ein echter Ehekrach. Da kann was nicht stimmen. Das sind meine Kollegen und nicht deine. Also, aber er hat sofort die Konsequenzen gezogen und hat dafür gesorgt, dass ich das nächste Mal mitkam. Und das war für mich dann tatsächlich erschließend in dieser Pause, in der ich da war, dass ich mit einem Schlag diese ganzen interessanten Menschen kennenlernte, mich vernetzte, konnte, was von ihnen lernen konnte und auch ein Teil dieser Gruppe werden konnte. Und ohne diesen Kontakt und diese Unterstützung wäre es mir auch nicht möglich gewesen, wieder in dieses aktive Berufsleben einzutreten.
Frau Assmann, wo wir gerade bei dieser Mann-Frau-Verteilung sind, ist Ihnen das bei den Publikationen in der Forschung auch aufgefallen, dass die Publikationen Ihres Mannes anders rezipiert werden als Ihre? Das sagen ja oft Frauen, dass sie sagen, sie kriegen größere Kritik ab als die Männer. Und Ihr Mann sagte einmal, ich muss kurz das Zitat suchen, er sei unbedeutend und unantastbar und Sie seien sehr bedeutend, aber antastbar. Da steckt das ja drin.
Total ein witziger Satz. Also ich meine, sowas kann nur Jan sagen. Ja, das ist erstmal ein totaler Witz. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, habe ich diese Kritik nie als problematisch empfunden, weil ich sage, ja, ich bin mehr auf Polemik ausgerichtet und mich regt das an. Also Widerspruch kommt mir zu Pass. Ich brauche keine Dauerbestätigung. Also ich finde, man kann auch immer weiterkommen mit dem, was man macht und sich selber revidieren. Also insofern war das jetzt keine Zurücksetzung und die Tatsache, dass man einfach herangezogen wird und einbezogen wird. Wie gesagt, auch schon dieser Kindheitswunsch, ich möchte dabei sein und mitreden dürfen. Das war eigentlich der Impuls, den ich hatte. Ich wollte jetzt nicht unbedingt eine Stelle haben, aber nicht ausgeschlossen sein.
Aber Sie haben Ihre wissenschaftliche Heimat dann durchaus an der Universität in Konstanz gefunden, der Sie ja treu geblieben sind.
Der bin ich sehr treu geblieben und ich muss sagen, es war für mich eine Willkommenskultur, die ich an dieser Universität erlebt habe, weil die Kollegen und Kolleginnen absolut mit großer Freundschaftlichkeit und Anerkennung auf einen zukamen. Und die Heidelberger Fakultät war genau das Gegenteil. Das war eine Männergesellschaft, die absolut dicht machte. Und wenn man sich als Frau da einmischte, erlebte man jede Form von Demütigung und Diskriminierung, die ich dort dann hinter mir gelassen habe. Und nachdem ich gemerkt habe, das geht auch anders, habe ich natürlich mein Glück in Konstanz dann sehr genossen.
Sagt Aleida Assmann, die mit Jan Assmann verheiratet war, der vor 2 Jahren verstorben ist. Ein Forscherpaar, die geforscht haben an ihrer Kulturtheorie zum kulturellen Gedächtnis und damit in Deutschland wirklich Berühmtheiten sind.
Zu Gast bei Franziska Eder auf Bayern 2.
Aleida Assmann, Friedenspreisträgerin.
Frau Assmann, ich habe aufgegeben. Vollständig werden wir Ihr wissenschaftliches und auch Ihr biografisches Leben in dieser Stunde nicht erzählen können. Uns bleiben jetzt 6 Minuten und ich habe noch eine Frage am Schluss, die ich Ihnen unbedingt stellen will. Und vorher habe ich jetzt gedacht, gebe ich Ihnen einfach völlig freie Hand. Über was hätten Sie noch Lust zu sprechen?
Ja, vielleicht über die Frage der Zukunft und des Fortschritts. Mhm. Also das ist ein Thema, was mich sehr stark beschäftigt hat und die Zukunft ist ja inzwischen sehr viel kleiner geworden und sie ist Gegenstand der Sorge geworden. Und das ist auch ein großer Kontrast zu dem, wie ich aufgewachsen bin. Ich sprach ja von den 4 Jahrzehnten vergessen und das waren eben auch gleichzeitig 4 Jahrzehnte der Zukunftshoffnung und des Fortschritts. Und nach diesen 4 Jahrzehnten ist das umgebrochen und der Punkt des Umbruchs ist immer, sind die 80er Jahre, so um 85, 89 ist dann der Umschwung und tatsächlich Fortschritt als eine automatische Garantie gibt es nicht mehr. Und das war eigentlich auch eine Form des Lebens über unsere Verhältnisse und eine Form der Gedankenlosigkeit. Die Vergangenheit ließ man hinter sich, die warf man in den Müll, in den Abfalleimer und darum kümmerte man sich nicht und man ging immer einer strahlenden Zukunft entgegen. Und die Frage ist für mich nun, den Fortschritt generell gibt es nicht, aber wir sollten nicht vergessen, es gibt Fortschritte, also im Plural. Und wenn ich das ganz banal mal anfange, wenn ich auf Reisen bin, nehme ich immer einen Rollenkoffer mit. Mhm. Und darin sehe ich zum Beispiel einen solchen Fortschritt im Singular oder einen dieser Fortschritte, genauer gesagt. Denn früher hat man Koffer getragen. Das weiß heute kein Mensch mehr. Also man hat schwere Gewichte getragen, hat sich sein Rückgrat verbogen. Aber diese einfache Erfindung des Rollenkoffers geht eben auch erst in das Jahr ungefähr 2000 zurück. Da hat sich die Welt nochmal verändert und es ist schön, auf ein längeres Leben zurückzublicken, um den jüngeren Leuten auch zu erklären zu können, das gab es nicht schon immer.
Ich wollte gerade sagen, ich höre da vielleicht auch eine Großmutter, die an ihre Enkel spricht oder an die Enkelgeneration und ein bisschen Mut machen will.
Genau, jedenfalls Ihnen noch ein bisschen längeren Blick auf die Gegenstände, mit denen Sie es zu tun haben, erlaubt, ja.
Das ist ja ein toller Ansatz, aber wenn man jetzt vom Rollkoffer nochmal auf die Demokratie kommt und da die Sorgen der Menschen durchaus mal ernst nimmt, eine große Frage an Sie, vielleicht auch an Sie als Pragmatikerin, wie verteidigt man eine Demokratie?
Die Demokratie ist eine schwierige Form der Organisation von Gesellschaften, denn sie erfordert viel mehr als andere autoritäre Systeme. In denen muss man dann einfach nur stillhalten und sich konform verhalten. Die Demokratie erfordert ständiges Lernen, weil sich die Welt verändert. Dafür ist die Demokratie ja auch da, dass sie Veränderungen, die nötig sind, nachgibt. Damit hat man nicht eine sture, standardisierte Dauerwirklichkeit, Realität, mit der man es zu tun hat, die unveränderlich ist, sondern man muss sich auf diese Dinge, die oft als Zumutungen auch für gewisse Gruppen empfunden werden, neu einstellen. Ich denke daran, dass wir Diskriminierung abbauen innerhalb dieser Demokratie und Gruppen, die bisher nicht beachtet wurden, mehr Beachtung und Anerkennung und Gleichheit und Chancengleichheit spenden müssen. Ich denke an Migranten und so weiter. All diese Veränderungen sind Teil der Demokratie. Wir müssen also uns weiterbilden, wir müssen lernen und wir müssen dieses Studium, was es heißt, in einer Demokratie zu leben, wirklich den Allerjüngsten bereits mitteilen. Wir müssen das mit ihnen teilen, dass das Leben in der Demokratie auf bestimmten Grundwerten basiert und diese werden praktisch eingeübt. Und darüber muss man auch nachdenken in der Schule. Und das sind Gegenstände, Gegenstand einer aktiven Bearbeitung und eines Austausches sein müssen und die nicht einfach vorausgesetzt werden dürfen.
Und da möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern ein Buch von Ihnen empfehlen, das, glaube ich, 2020 rausgekommen ist. Die Wiedererfindung der Nation, warum wir sie fürchten und warum wir sie brauchen, könnte da vielleicht auch eine interessante Lektüre sein. Da haben wir überhaupt noch nicht gesprochen über dieses Buch. Aber Frau Aßmann, wir sind leider am Ende dieser Sendung. Und eine letzte Frage habe ich an Sie, weil über Sie als Anglistin haben wir wenig gesprochen. Und daher würde ich Sie bitten, unseren Hörerinnen und Hörern am Schluss mitzugeben, ein Lieblingsgedicht, ein Lieblingsbuch, ein Lieblingsgedanke, ein Lieblingstext, es kann auch ein eigener sein. Was würden Sie den Menschen, die uns gerade zuhören, gerne noch ans Herz legen?
Ja, also ich habe natürlich das große losgezogen mit meinem Fach, weil da ist ja der ganze Shakespeare drin eingepackt in diesem großen Geschenk der Anglistik. Und dieses Paket kann ich nicht aufschnüren. Aber was ich zum Beispiel aus der englischen Literaturgeschichte und Kulturgeschichte gelernt habe, ist, dass sie das Prinzip Höflichkeit und Respekt praktisch erfunden haben. Und zwar Anfang des 18. Jahrhunderts. Die haben nämlich erfunden, dass man so etwas wie eine Zeitung schreibt, um die Gesellschaft zu zivilisieren. Also, dass die Gesellschaft zivilisiert werden muss, das war die Voraussetzung. Und dass sie eben nicht in die plumpen Gegensätze zurückverfallen und dass sie sich eben auch immer wieder fortbilden muss. Und der Autor zum Beispiel, der das entwickelt hat, heißt Edison. Und der hat diese Zeitung entwickelt, in der eben in 3-4 Nummern pro Woche Anfang des 18. Jahrhunderts den Menschen klargemacht wurde, wie man sich gegenseitig zivilisiert und besser miteinander auskommt.
Soweit die Anregung von Aleida Aßmann. Die sagt, einen Shakespeare kann man nicht aufschüren. Und da ich noch einen Gruß an ihren Mann loswerden will, sage ich, wahrscheinlich kann man einen Shakespeare genauso wenig aufschnüren wie das Werk von Georg Friedrich Händel. Das ist nämlich auch sehr umfangreich. Insofern bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre Erzählung und fand es eine wunderbare Stunde mit Ihnen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Eder. Ich habe es genauso empfunden.